Grüße dich, ich grüße euch. Schönen guten Morgen. Was war eigentlich nochmal letzten Sonntag? Ostern. Kann ja schnell passieren, dass das so gefühlt schon wieder fast ein halbes Jahr her zu sein scheint. Ich will heute nochmal so ein bisschen inneren Anschluss suchen. Nicht nur an Ostern, sogar auch an Karfreitag. Kann auch sein, dass hier einige unter uns sind, die groß geworden sind in der ehemaligen DDR. Und wer dort aufgewachsen ist und da auch eine längere Zeit lebte, der weiß, dass einem auf Plakaten und so großen Bannern immer wieder gewisse Parolen und Schlagworte entgegenkamen. Ja, also Frieden war ganz wichtig, aber auch der Begriff Freiheit, ja. Und wir sehen mal so ein altes Plakat, mit dem die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, für sich warb: Freiheit. Und natürlich war es auch allein die SED, die diese Freiheit überhaupt erst möglich machen konnte. Die Frage lautet aber trotzdem, war das denn auch die Erfahrung, die die Menschen in diesem Land für gewöhnlich machten? Viele ehemalige DDR-Bürger wissen es auch heute noch besser. Es wurde oft gesagt, aber es fühlte sich nicht so an. Wir sehen auch gleich nochmal ein Foto, ne, aus der ehemaligen DDR. Wir wollen unsere Freiheit. Und das war ja wirklich zu fragen. Gab es sie? Meinungsfreiheit, Wahlfreiheit, Reisefreiheit. Da kann man zu solch einem Wort fast ein schwieriges Verhältnis aufbauen, weil man sagt es zwar und behauptet, dass es da ist, aber es fühlt sich gar nicht so an. Ich telefonierte vor einigen Jahren mit einem Freund. Ich wusste, es war auch kurz vor Ostern, ich wusste, dass er ja nicht gerade einen Lauf hatte und das schon länger. Also in Beziehungen wollte es nicht wirklich klappen und beruflich erst recht nicht. Ich dachte, ruf ihn mal an, frag mal, wie es ihm geht. Ich rief ihn an: Hey, wie geht's dir und was machst du denn so über die Feiertage? Er sagte: wahrscheinlich ahnst du, wie es mir geht. Und was die Feiertage angeht, da wird auch dieser Karfreitag wahrscheinlich für mich wieder in die Verlängerung gehen. Und Ostern habe ich auf jeden Fall nicht vor, in die Kirche zu gehen. Denn ich verkrafte diese Auferstehungskraft und diesen Osterjubel zurzeit nicht. Ja. Was hat er befürchtet? Dass die Worte, die gesagt werden dort in der Kirche, nicht zu dem passen, was er erlebt oder fühlt oder hat. Ja. Er sagte: Ich verkrafte diese Auferstehungskraft zurzeit nicht. Wir hören gleich einen Bericht, der einen Jesus vorstellt, der bis vor kurzem noch als Hingerichteter in einer Gruft lag und vor dieser Gruft war eine riesige, eine große, superschwere Steinplatte und die wälzte man dann direkt vor den Eingang dieser Gruft in so eine Rille. Da rollte die rein und da kriegte die auch niemand wieder raus. Und das war ja eben auch gemeint. Es kommt keiner rein und es kommt auch keiner raus. Und das ist das Prinzip einer Gruft. Ende aus. Ich nenne die Predigt einmal Emmaus und zurück, einmal Ende aus und zurück. Ich lese aus Lukas 24. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Er hat sich durch alles, was er tat und sagte, gegenüber Gott und gegenüber dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen. Und den haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und dabei hofften wir, dass er es ist, der Israel erlösen werde. Und das ist nun 3 Tage her. Doch das ist noch nicht alles. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns außerdem noch völlig verstört. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie kamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden es so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff. Warum rafft ihr euch nicht endlich einmal auf, das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn nicht der Messias das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, ausgehend von Mose und sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast dunkel, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Spürten wir nicht dieses Feuer in unseren Herzen brennen, während er mit uns sprach und uns den Sinn für die Schrift eröffnete, sagten sie zueinander. Sofort brachen sie wieder auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist auferstanden, wirklich, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Lukas 24. Ich möchte den ersten Gedanken an diesem Bibeltext anbringen. Jesus geht mit. Der Weg aus der Trauer ist der Weg durch die Trauer. Von den beiden wissen wir ja nicht viel. Der eine hieß Kleopas, von dem anderen wissen wir noch nicht mal den Namen. Aber wir können schon sagen, es ist zwar Ostern, aber für sie ist noch Karfreitag. Und ich glaube, dass das für uns auch ein Teil der Botschaft ist, die wir hören dürfen, im Sinne von, da ist was für dich drin. Für sie ist noch Karfreitag. Eigentlich ist das, was wir letzte Woche gefeiert haben, Karfreitag, also dieses Fest, Karfreitag und Ostern, ein bisschen zu viel. Also feiertagspsychologisch gesehen ist das eigentlich zu rasant. Ja? Erst ganz traurig und dann überglücklich, ne? Innerhalb von 3 Tagen. Also ich habe mich schon manches Mal dabei ertappt, dass ich dachte, es ist schon ein bisschen schnell so. Ja? Erst tut er mir so leid und dann ist er mein Held. Es stimmt, das, was Jesus in seiner Hinrichtung erlebt hat und in seiner Auferweckung von den Toten erlebt hat, das hat in 3 Tagen stattgefunden. Ist erstmal richtig. Aber unser Weg in die Krise, unser Weg in die Verluste, der ist meist nicht in 3 Tagen abgefrühstückt, sondern der dauert unter Umständen 3 Wochen oder 3 Monate oder vielleicht sogar 3 Jahre. Ja? Also der Weg rein und auch der Weg wieder raus, das ist nicht so schnell zu erledigen, wie wir das vielleicht angeboten bekommen durch ein christliches Fest. Ne? Rein, raus. Ich glaube aber, selbst wenn unser Weg in die Krise und aus der Krise 3 Jahre dauert und nicht nur 3 Tage, dass Jesus genauso mit uns geht und sich neben uns auf den Weg macht, wie das die beiden Jünger hier erfahren haben. Hinter den beiden lag ja unmittelbar das Passafest. Das war 2 Tage vorher, ein Tag vorher. Und in dieser Zeit, das Passafest, großes Fest in Israel, platzte sozusagen Jerusalem aus allen Nähten. Das war ja die Metropole, das geistliche Zentrum. Von überall kamen die Pilger, ja, und brachten die Stadt zum Platzen. So. Die beiden werden sich überhaupt nicht gewundert haben, dass da irgend so ein Pilger auftaucht auf ihrem gemeinsamen Weg und sich ihnen anschließt. Da gab es mehr als einen von in dieser Zeit. Worüber sie sich aber wundern, sind seine quasi nicht zu glaubenden und an Ahnungslosigkeit zu überbietenden Fragen. Was ist denn gewesen? Na, die haben ihn gefragt, sag mal, in welchem Jerusalem warst du denn die letzten Tage? Ne? Wie kannst du das denn nicht mitgekriegt haben? Das ging doch durch die ganze Stadt. Wo warst du? So. Und sie gehen diesen gemeinsamen Weg. Jetzt könnte man meinen, ja, es war ein gemeinsamer Weg, aber war es im letzten nicht ein Umweg? Hätte Jesus da nicht eine Abkürzung gewusst? Und die Abkürzung lautet, tada, ich bin auferstanden. Er hätte sich ihnen eigentlich sehr viel schneller zu erkennen geben können und hätte sie vor allen Dingen damit auch von ihrem Leidensdruck erlösen können. Und die hatten alle Leidensdruck. Ja? Das, was sich persönlich und als Glaubensgemeinschaft an Hoffnungen an diesen Jesus richtete, das war nicht zu überbieten. Ja, wir haben es ja gehört, sie sagten, da war jemand, der von Gott autorisiert und legitimiert wurde, wie noch niemand sonst vorher. Und jetzt, da ging ganz viel kaputt an Hoffnung. Und ich frage mich, Jesus, warum stellst du diese ahnungslosen Fragen und tust so, als wüsstest du von nichts? Auf diese Frage würde mir zumindest eine Antwort einfallen. Ich versuche sie zu geben. Hat Gott Vater nicht das seelische Leiden und das körperliche Leiden seines Sohnes wirklich gewürdigt? Hat er dieses Leiden des Christus nicht gewürdigt? Und hat er nicht durch die Auferstehung ihm diese Würde bestätigt und auch neu gegeben? Doch. Gott Vater hat seinen Sohn gewürdigt in seinem Leiden und auch in seiner Auferstehung. Und ich frage mich, warum sollte Jesus diese Verluste, diese bittere Enttäuschung, diese vielen Tränen dieser beiden Menschen nicht würdigen können? Jesus macht aus Ostern keinen Überfall und sagt, hier bin ich, sondern er geht mit ihnen in ihre Wunde und würdigt, was sie erlebt haben, würdigt ihre Erfahrungen ihres Lebens. Und es ist ja auch so, ob es um Glauben geht oder was auch immer, es ist bei uns genauso geblieben. Erst was wir aussprechen können, das können wir auch uns bewusst machen. Ja, das Aussprechen ist ganz wichtig, um sich etwas bewusst zu machen. Und erst das, was einem bewusst ist, das kann man auch verarbeiten. Sonst arbeitet das immer hier unten irgendwo im Untergrund weiter. Und ich glaube, Jesus schenkt diesen beiden hier so eine Erfahrung, dass sie in ihrem schonungslosen Benennen dessen, was an Verlusten und Pleiten stattgefunden hat, etwas betrauern können und auch anschauen können, was wirklich kaputt gegangen ist. Sagt Jesus, ach, nicht der Rede wert, eure paar Tränen, eure Enttäuschung, eure geplatzten Hoffnungen, Mensch, das ist doch unverhältnismäßig unwichtig im Verhältnis zu meiner Auferstehung, ja, und dem Power, den ihr jetzt hier abkriegen könnt. Nein, er sagt nicht der Rede wert, sondern er sagt, doch der Rede wert, denn da spricht eine Seele, da spricht sie etwas aus, da muss sie etwas aussprechen, damit da Luft rankommt. Denn Wunden heilen an der Luft besser, als wenn man sie irgendwo versteckt, wegdrückt. Thomas Jürgen schreibt in einem seiner Bücher, in den Psalmen finden sich viele Unruhegebete, Monologe, die doch keine Monologe sind. Es sind Dialoge mit einem Gesprächspartner, der auf andere Weise als mit Worten antwortet. Denn manchmal ist Zuhören die mit Abstand beste Art, im Gespräch zu sein. Und Gott ist darin besonders gut. Wäre es ein Zeichen, dass Gott uns nicht auf unsere Gebete antwortet, wenn wir das Gefühl haben, dass er schweigt? Oder kann es nicht vielmehr sein, dass er darin aufmerksam zuhört? Bis wir unser ganzes Leben ausgesprochen haben. Und das ist wichtig, damit du selbst weißt, dass du dein Leben würdigen darfst, denn Gott würdigt es, er will es hören und du brauchst das auch, um wirklich etwas betrauern zu können, etwas schonungslos aussprechen. Ich habe vor einiger Zeit beim Bibellesen diesen Vers gefunden, ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Da heißt es im Psalm 119, ich erzähle dir meine Wege und du gabst mir Antwort. Aber zwischen Satzteil 1 und Satzteil 2 können unter Umständen 3 Jahre liegen. Ja, ich erzähle dir meine Wege. Und du hörst mir zu. Und würdigst mich damit, bis ich dir mein ganzes Leben gesagt habe. Und ich habe das schon so erlebt, dass im Aussprechen auch etwas wie Raussprechen stattfindet. Ja? Sonst wäre womöglich gar kein Platz für Neues, für neue Gedanken. Raussprechen, so ähnlich wie Tränen auch etwas weg, rausspülen, ja, aus unserer Seele, an Schmerz, an Kummer, an Verlustgefühlen. Wenn wir versuchen, alles mit uns selbst auszumachen, kann es sein, dass meist auch alles bei uns selbst bleibt. Und Jesus stellt ihnen Fragen und ihre Seele sollte zu Wort kommen. Und er gibt ihnen damit auch eine Wertschätzung, er würdigt sie. Denn wir verstehen manchmal erst, was für uns persönlich wichtig ist, wenn da jemand ist, der uns verstanden hat. Ja? Das habe ich so erlebt und ich glaube, dass das generell stimmt. Wir können erst dann besser verstehen, wenn wir uns verstanden fühlen, weil wir dann nicht mehr so auf Kriegsfuß mit uns selbst sind. Also, Jesus geht mit, das war der erste Gedanke. Der Weg aus dem Schmerz ist der Weg durch den Schmerz, oder wie ich das genannt habe. Und ein zweiter Gedanke, Jesus geht mit, wenn seine Wahrheit langsam unsere Wahrheit wird. Also ich glaube, jetzt könnte doch so ein super Moment gekommen sein, wo Jesus sagt, also, das war jetzt therapeutisch genug, ihr habt viel reden können, ihr habt etwas aussprechen können, etwas wurde rausgespült. Warum gibt er sich jetzt immer noch nicht zu erkennen? Warum geht er mit ihnen jetzt noch weiter diesen Weg und hält sogar noch, wenn ich das richtig wahrnehme, eine ziemlich ausführliche Bibelarbeit mit denen, ja? Geht da die ganzen Schriften durch. Ich hätte gedacht, Jesus, der als Hingerichteter wieder lebend vor ihnen steht, wäre jetzt eigentlich schön oder auch Beweis genug. Warum noch so ein Bibelgespräch? Jesus benennt einen Grund dafür. Er sagt, warum fällt es euch so schwer, Gott zu glauben, was er gesagt hat? Ja. Also eigentlich sind hier die Propheten erwähnt, aber die Propheten haben ja für Gott gesprochen. Ja. Zu ihnen kam Gottes Wort und von ihnen ging es weiter zu den Menschen. Das ist der einleitende Satz bei den Propheten. Und das Wort erging an sowieso und der ging damit zu anderen. Also er sagt, warum fällt es euch so schwer? Oder mit anderen Worten, warum handhabt ihr diese heiligen Worte, als wäre es ein Sonntagsspielzeug? Und warum macht ihr daraus kein Alltagswerkzeug? Ja? Warum bleibt es ein Spielzeug, eine nette Betrachtung? Warum ist es kein Werkzeug, mit dem ihr arbeitet, das ihr im Herzen einsetzt und in der Weise dann auch ernst nehmt? Es ist bestimmt 20 Jahre her, da war ich ein junger Pastor, so jung auch nicht mehr, aber immerhin jünger. Und ich stellte mich damals einer Gemeinde vor. Da schien erstmal vieles zu passen, manches aber hätte mich doch von Anfang an etwas stutzig machen sollen. Ja? Zum Beispiel habe ich, nachdem ich da diese Kennenlernpredigt gehalten habe, da wurde ich nach dieser Kennenlernpredigt von einem der Verantwortlichen gefragt, sag mal, warum hast du nicht über Sünde gepredigt? Ich gesagt, weil dieser Psalm nicht von Sünde handelte? Ja? Das hat er gesagt, ist doch egal, Sünde ist immer wichtig. Da dachte ich, ist man ein junger Kollege, da denkt man sich, vielleicht hat er recht, aber sie haben mich trotzdem genommen. Ne? So, die Situation dort kombinierte sich irgendwann, und mit Situation dort meine ich, das alles, was zu so einem Spruch und zu so einer Frage eines Verantwortlichen passt, das kombinierte sich dann so mit eigenen lebensgeschichtlichen Herausforderungen, die ich hatte. Ich merkte am Anfang kaum, wie mich das doch ziemlich stresste, aber irgendwann war es nicht mehr zu ignorieren, denn ich hatte das Gefühl, ich werde richtig durch den Wolf gedreht. Ja? Und das habe ich dann lange durchgehalten, bis ich dann so abgebrannt war, dass ich den Freunden dort meine Kündigung auf den Tisch gelegt habe. Jo, und abgebrannt meinte eben auch, ich wollte auch kein Pastor mehr sein. Das hatte ich hier. Ja, ich machte dann vom Arbeitsamt gefördert eine Fortbildung in irgendwas, aber hier drinne, ja, da blutete es. Denn, wo verdammt nochmal bin ich gelandet? Und wo ist meine ach so wichtige Berufung? Und wo war überhaupt Jesus die ganze Zeit? Das verursachte also echt einen tiefen Schmerz in mir. Ich ging in irgendeine andere Gemeinde, so als Otto Normalo. Ja? Ich habe auch keinem gesagt, dass ich mal Pastor war, das war mir irgendwie peinlich. Ich ging dahin und da in dieser anderen Gemeinde gab es irgendwann mal ein Seminar zum Thema Gebet und Heilung. Dachte ich, Heilung hätte ich gern, gehe ich hin. Diese Referentin bot auch an, sie persönlich ansprechen zu können für persönliches Gebet. Dachte ich, mache ich. Ich nehme alles mit, was ich kriege. Und dann hat sie für mich gebetet und sagte gleich im Anschluss, sag mal, ich habe für dich gebetet und während ich für dich betete, musste ich immer an die Zahl 365 denken. Aber immer wieder, ist das in deinem Leben irgendwie was dir was sagt? Also, möchte Gott dir damit was sagen? Ich dachte nach und sagte, die Zahl sagt mir gar nichts. Dann haben wir beide gesagt, naja, egal, Okay, ich ging dann und ich habe das wirklich abgehakt und vergessen. Aber ich machte diese sinnlose Fortbildung weiter und ich kämpfte mit mir und meinem Leben. Ich kämpfte mit vielen Worten Gottes. Ich kämpfte damit, was er so alles so verheißen hat. Schönen Dank. Ich kämpfte damit. Und ich weiß noch, dass ich einmal in dieser Gemeinde, in die ich dann ging, am liebsten den Pastor von seiner Kanzel gehauen hätte, weil der predigte über Berufung und wie wunderbar und wichtig es doch ist, in der eigenen Berufung unterwegs zu sein. Ja, und das Einzige, was ich nicht mehr spürte und hatte, war Berufung. Und ich wirklich, ich habe das nicht ausgehalten. Ich dachte, hör auf, sonst haue ich dich da runter. Ich habe es nicht gemacht. So, ich kämpfte weiter. Nicht Tage, sondern Wochen, Monate. Ich habe mich dann sogar mal blindlings irgendwo beworben bei so einer Gemeinde, die in irgendeiner Zeitschrift was inserierte, so von wegen, wir brauchen einen Pastor. Und da bin ich hingefahren, aber ich wusste eigentlich, ey, wie geht's mir denn so? Ja? Will ich das überhaupt? Und die haben mich da so gepiesackt und genervt, dass ich dachte, ihr spinnt. Ja? Ich habe denen gesagt, passt mal auf, wir unterbrechen das mal. Entweder geht ihr jetzt eine halbe Stunde spazieren und überlegt euch, ob ihr den richtigen vor euch habt, oder ich gehe eine halbe Stunde spazieren und überlegt euch das trotzdem, ob ihr den richtigen. Ich bin einfach gegangen. Ja? Habe aber den ganzen Weg zurück nur geheult. So. Irgendwann ruft mich einer der Verantwortlichen aus dieser Gemeinde an und sagt, hey Carsten, kurze Frage, könntest du dir vorstellen, hier bei uns als weiterer Pastor anzufangen? Und eins muss ich dir sagen, Gott weiß, ich habe wirklich nichts dafür getan, dass mich auch nur irgendjemand deswegen ansprechen musste. Verstehst du? Ich habe nichts dafür getan, dass mich auch nur irgendjemand deswegen anrufen musste. Hey Carsten, willst du hier ein weiterer Pastor werden? So. Ich war ein abgebrannter Normalo und mehr ging auch nicht. Ich sagte zu ihm, sag mal, wieso ich? Und er sagt, ja, komm vorbei, ein, zwei Gründe werden wir schon finden. Ne? So. Einige Tage später habe ich gedacht, hey, warte mal, was war denn eigentlich mit dieser Referentin damals? Und wann hatten wir dieses Gespräch? Und da habe ich in meinem Kalender aus dem letzten Jahr nachgeguckt, es war der 27. Februar. Wann hat dieser Verantwortliche aus der Gemeinde mich angerufen? Am 27. Februar. 365 Tage später. Ich dachte, hey Jesus, das bist doch du, oder? Und ich habe aber auch so gedacht, Jesus, es wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen, wenn es mir schon eher gesagt hättest, so in 365 Tagen passiert irgendwas, was dich löst aus deinem Schmerz. Ja? Aber ich wusste, dass Jesus mir sagen würde und ich konnte es mir selber sagen. Ich habe die Zeit gebraucht, um mich zu erholen. Ich habe die Zeit gebraucht, um mein knochentiefes Misstrauen und meine knochentiefe Enttäuschung Gott gegenüber loszulassen. Und ich habe die Zeit gebraucht, um Vertrauen in mir neu zu formen. Und das wusste Jesus. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das ist ja schon fast ein Wunder, da kann man ja neidisch werden oder so. Ja? Aber ich habe das auch, ich erzähle das in einer Predigt jetzt zum ersten Mal. Ich habe es in Unlimited mal erzählt, vor einem Jahr oder so. Das habe ich noch nie erzählt. Aber was ich sagen will, an dieser Geschichte ist nur eines wirklich wichtig, dass er die ganze Zeit mitgegangen ist. Dass er die ganze Zeit wusste, wie er antworten möchte in seiner Güte und in seiner Größe auf meine extrem bescheidene Situation. Er war die ganze Zeit schon da. hat meine bitteren Vorwürfe ausgehalten, hat meine Krümel von Vertrauen zu schätzen gewusst, hat meine Tränen gesammelt und wie der Psalmist das sagt, sie gesammelt in seinem Krug. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Dafür bin ich ihm dankbar. Richard Rohr schreibt in einem seiner Bücher, wie man aus der Hoffnung lebt, ist den Christen nicht besonders gut beigebracht worden. Das Ego möchte rasche, klare Verhältnisse und unverzügliche Antworten. Das macht biblischen Glauben unmöglich. Das Geniale an der biblischen Offenbarung ist gerade, dass sie uns Einsicht nicht als fertige Ergebnisse liefert, stattdessen ist sie so angelegt, dass sie uns auf einen Weg führt, auf dem wir selbst Einsichten finden. Ja? Ich musste wieder die Einsicht finden. Gott ist doch vertrauenswürdig. Ja, das waren deine Pleiten, das waren deine Verluste. Das war deine Sackgasse. Aber Gott hat das doch gewürdigt und nicht irgendwie da an der Wand kleben lassen, an die ich gerauscht bin, sondern hat gesagt, ich baue dich wieder zusammen. Ja, ich lese ja selber manchmal die Bibel, du vielleicht auch, als würde ich darin eine geistliche Abkürzung suchen, aber Gott führt uns nicht auf geistliche Abkürzungen. Hat er dort auch nicht gemacht in Emmaus. Diese heiligen Worte der Bibel führen uns oft auf einen ungekürzten Weg des Vertrauens. Und der mag lang sein, aber Vertrauen ist besser. Vertrauen können ist besser als erlösende Beweise. Und das möchte ich dir zusagen, falls du noch im Karfreitag bist. Jesus geht mit. Auch wenn du dafür gern einen Beweis hättest, er sagt dir, ich gehe mit. Und für heute reicht das. Jetzt ende ich mit einem Text eines brasilianischen Dichters. Und er ist tatsächlich auch Theologieprofessor. Das muss man erstmal schaffen. Lindolfo Weingärtner. Der schreibt, eine stachelige Raupe sprach zu sich selbst. Was man ist, das bleibt man auch. Man muss sich annehmen, wie man ist, mit Haut und Haaren. Was zählt, ist das Faktische. Alles andere sind Träume. Meine Lebenserfahrung lässt keinen anderen Schluss zu. Niemand kann aus seiner Haut. Als die Raupe dies gesagt hatte, flog neben ihr ein wunderschöner Schmetterling auf. Es war, als ob Gott gelächelt hätte. Mag sein, dass du denkst, ich bin auch so eine stachelige, haarige Raupe und komme nicht aus meiner Haut. Und was zählt, ist das Faktische. Du kannst dich gar nicht tot genug fühlen für die Auferstehung, die Jesus dir bringt. Warte die Zeit ab. Er bleibt an deiner Seite, er ist dir treu. Und er bittet dich um dein Vertrauen. Mich auch. Amen.